Ja, seid gegrüßt. Herzlich willkommen zu unserem Pfingstgottesdienst. Mein Name ist Can, ich habe die Ehre, heute zu euch zu predigen. Und ich möchte gleich zu Beginn erst einmal allen Bayern-Fans gratulieren zum 11. Bundesliga-Titel in Folge. Ich weiß, es wird langsam langweilig, aber gestern war es überhaupt nicht langweilig. Gestern war es dramatisch, ja, es war richtig spannend. Deswegen auch mein Beileid an alle Dortmund-Fans. Es war wirklich sehr unglücklich. Also 5 Minuten vor Schluss dachte ich noch, Dortmund wird Meister. Und ich habe wirklich auch sehr mitgefiebert. Ich war total aufgeregt. Ich konnte gar nicht sitzen bleiben auf meinem Platz. Ja. Und deswegen war ich am Abend auch sehr dankbar, weil ich mit Justine dann auf ein Konzert gegangen bin. Und da konnte ich runterkommen. Da konnte ich richtig gut entspannen. Wir haben uns ein Konzert von Hans Zimmer angehört. Und ich weiß nicht, ob dir der Name Hans Zimmer ein Begriff ist. Hans Zimmer ist Musikproduzent und Filmkomponist und hat schon Filmmusik für über 150 Filme gemacht. Also auch sehr bekannte und berühmte Filme. Ich sag nur Wonder Woman, Superman, Batman, Inception, Gladiator, Interstellar, James Bond, Last Samurai. Also es war einfach wunderschön. Also wir haben es wirklich total genossen. Leider ist er selber eine Stunde vorher ausgefallen. Ich denke, Corona. Ich denke, er hat Covid gehabt, aber sein Orchester hat sich dann spontan entschieden, hey, wir ziehen das jetzt hier durch. Und die haben das wunderbar gemacht. Das war wirklich Gänsehaut. Also wir haben es total genossen. Ja, und ich weiß nicht, irgendwie bei mir ist es so, irgendwas passiert an meiner Seele, wenn ich so eine Musik höre. Ja? Also es tut einfach richtig, richtig gut. Ich hoffe, du kommst jetzt auch zur Ruhe und kannst alles, was dich vielleicht so beschäftigt, mal hinter dir lassen und jetzt mal tief durchatmen, denn wir kommen jetzt zur Predigt. Der Titel meiner Predigt ist, sei bereit. Ganz einfach, sei bereit. Wir feiern, das werdet ihr gleich erfahren, wofür. Wir feiern ja an diesem verlängerten Wochenende Pfingsten. Feiern ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wenn wir ehrlich sind, wir freuen uns auf einen weiteren freien Tag, den wir haben. Obwohl wir eigentlich richtig viel Grund zu feiern haben. Und dazu komme ich auch gleich. Warum feiert man nochmal Pfingsten? Was bedeutet Pfingsten eigentlich? Und woher kommt dieses Fest? Das Wort Pfingsten kommt vom griechischen Pentikosthymera und bedeutet übersetzt der 50. Tag. Das Pfingstfest ist das jüdische Erntedankfest und beginnt mit dem 50. Tag nach dem Passafest. Es ist eins der 3 großen jüdischen Pilgerfeste, das eine Woche lang andauert. Es markiert den Abschluss der Weizenernte, die mit dem Passafest begonnen hat, und soll vor allem an die Tora erinnern, die Mose am Berg Sinai empfangen hat. Die anderen beiden Pilgerfeste sind das bereits erwähnte Passafest, das an den Auszug der Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten erinnern soll, und das Laubhüttenfest, Sukkot genannt, das an die 40-jährige Wüstenwanderung der Israeliten erinnern soll, bevor sie ins verheißene Land durften. Also an die Zeit, in der sie in schattenspendenden Laubhütten wohnen mussten, wie wir es zum Beispiel auch im Jona Kapitel 4, Vers 5 nachlesen können oder auch im Nehemia 8, Vers 15. Das ist die Bedeutung für das Fest von den Juden. Nun, wir Christen haben aber auch einen ganz besonderen Grund, Pfingsten zu feiern. Mindestens einen ganz besonderen Grund, eigentlich sogar mehrere. So wie die Juden den Besitz der Tora feiern, so können wir Christen nun feiern, dass wir das Evangelium von Jesus haben. Das überall auf der ganzen Welt gepredigt wird und das wir in der Bibel im Neuen Testament wiederfinden. Außerdem gibt es noch eine ganz wichtige weitere Sache, die wir feiern können. Wir können jetzt feiern, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, den nun alle Menschen empfangen können seit 2000 Jahren. Gott ist nun in uns und auch das können wir feiern. Aber gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Wie hat das alles begonnen? In der Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie die 12 Apostel, angeführt von Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, voller Feuer, sogar in mehreren Sprachen zu den Juden gepredigt hatten, so wie es auch Jesus ein Kapitel vorher im Kapitel 1, Vers 8 vorausgesagt hatte. Und dann sehen wir, wie die Juden total betroffen waren, die es gehört hatten. Sie waren im Herzen total bewegt und fragten den Apostel, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus antwortete, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann sehen wir, wie noch am selben Tag 3000 Männer Buße taten und sich dort vor Ort taufen ließen und sicher mindestens ebenso viele Frauen und die erste christliche Gemeinde entstanden ist. In den folgenden Kapiteln lesen wir dann, wie die Gemeinde immer mehr gewachsen ist, eigentlich sogar explodiert ist. Im Kapitel 4 sehen wir schon von 5000 gläubigen Männern. Lesen wir, dass von 5000 gläubigen Männern die Rede ist. In Apostelgeschichte 21, im Vers 20, lesen wir, wie dann schon von Tausenden allein unter den Juden in Jerusalem die Rede ist, die zum Glauben an Jesus gekommen waren. Und dazu kamen dann auch noch die Heiden. Ja, wir kennen die Geschichte im Kapitel 10 mit Cornelius. Auch die Heiden bekehrten sich nun zu Jesus. Und die Zahl der Christen wurde immer größer und größer. Wenn man all diese Christen zusammenzählt, ja, kommt man auf mehrere Zehntausende allein in Jerusalem. Ja, einer Stadt mit damals ungefähr 200.000 Einwohnern. Wahrscheinlich wurden so 20-25% aller Menschen in Jerusalem Christen. Und das ist schon eine Menge. Gerade für eine Stadt wie Jerusalem, die zu der Zeit seit 100 Jahren von den Römern besetzt gehalten wurde. Und deshalb ist es so bemerkenswert, dass der christliche Glaube in diesem römischen Reich sich so ausbreiten konnte. Gerade weil auch die Römer an andere Gottheiten glaubten und andere heidnische Religionen hatten. Über die damalige Zeit habe ich mal folgenden Kommentar von Kenneth Latourette, einem Historiker und Missionswissenschaftler, gelesen. Er schreibt: Noch nie hat in so kurzer Zeit ein anderer religiöser Glaube oder eine andere politische oder wirtschaftliche Weltanschauung ohne die Hilfe von physischer Gewalt oder sozialem oder kulturellem Prestige eine so beherrschende Stellung in so einer bedeutenden Kultur erlangt wie der christliche Glaube. Sowohl die Bibel als auch die Kirchengeschichte lehrt uns, dass das Christentum seit diesem Pfingstereignis vor 2000 Jahren über all die Jahrhunderte kontinuierlich gewachsen ist. Man hat immer wieder versucht, die Christen mundtot zu machen. Man hat sie eingesperrt in Gefängnisse, man hat sie gefoltert, man hat sie sogar getötet. Aber man konnte diese Ausbreitung nicht aufhalten. Trotz aller Widerstände ist das Christentum zur größten Weltreligion unserer heutigen Zeit geworden. Heute nennen sich 2,3 Milliarden Menschen Christen. Wie konnte sich das Christentum über all die Jahrhunderte so ausbreiten? Dieser Frage werde ich heute in meiner Predigt nachgehen und versuchen, sie zu beantworten. Und dabei werden wir uns das Beispiel der frühen Christen anschauen, die in den ersten Jahrhunderten lebten, und uns von ihrem Beispiel inspirieren lassen. Ich habe drei einfache Punkte. Und mein erster Punkt ist: Sei bereit, für Jesus einzutreten. Was ist die Voraussetzung dafür, dass man Menschen von Jesus erzählt? Die Voraussetzung ist die eigene Bereitschaft. Man muss bereit sein. Die eigene Bereitschaft ist der Schlüssel. Ich habe in meiner letzten Predigt von der geistlichen Waffenrüstung geredet, die im Epheser Kapitel 6 sehr eindrücklich beschrieben ist. Und eine der geistlichen Waffen ist diese Bereitschaft, für das Evangelium von Jesus einzutreten. Also eine ganz, ganz wichtige Waffe. Und sie wird in der Waffenrüstung mit Stiefeln symbolisiert oder mit Schuhen. In Matthäus 10, 27 sagte Jesus zu seinen Jüngern: Was ich euch im Dunkeln sage, das sagt am hellen Tag weiter. Was ich euch ins Ohr geflüstert habe, das verkündet in aller Öffentlichkeit. Als Nachfolger von Jesus haben wir alle genau denselben Auftrag erhalten. Ja, wir sollen die gute Nachricht weitergeben, die wir empfangen haben. Das heißt, den Menschen zu vermitteln, wer Jesus überhaupt war. Das heißt, den Menschen zu vermitteln, wie er gelebt hat und was er auch gelehrt hat und was er auch für uns getan hat. Ja, sein Tod und seine Auferstehung, sein Erlösungswerk für uns. In Matthäus 24, 14 sagte Jesus: Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Wenn wir Menschen von Jesus erzählen, dann sollten wir immer auch den Menschen von seinem Reich erzählen, von dem Reich Gottes und von seiner Herrschaft. Das ist das Thema, über das Jesus am allermeisten geredet hat. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wenn ich in der Apostelgeschichte lese, dann staune ich auch immer wieder, weil ich sehe, wie viel der Heilige Geist gewirkt hat. Es ist ständig vom Heiligen Geist die Rede. Der Heilige Geist wirkt im Leben von jedem Menschen. Ja, der Heilige Geist bereitet die Menschen vor. Er wirkt so im Leben, dass man Menschen begegnen kann. Ja, er wirkt durch unterschiedlichste Arten und Weisen. Und es ist so offensichtlich, dass der Heilige Geist total am Werk ist. Ich erinnere mich, als ich damals verstanden habe, okay, das Reich Gottes ist schon da. Ich darf eintreten, die Tür ist offen. Wow, ich möchte eintreten, ich möchte sofort eintreten. Ich möchte, dass alle Menschen das erkennen. Ich würde es am liebsten jedem Menschen erzählen. Und das kann mit jedem Einzelnen von uns passieren, wenn wir verstehen, was Gott für uns getan hat. Im Johannes 6,44 sagte Jesus, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich am letzten Tag auferwecken. Gott ist, wie gesagt, derjenige, der in unserem Leben wirkt. Ja? Er zieht uns zu uns. Mal ist es vielleicht eine innere Stimme. Ja? Mal ist es irgendein krasses Erlebnis, was du hattest. Oder ein Traum, habe ich auch schon manchmal gehört. Oder ein Unfall. Ja? Oder eine besondere Begegnung. Bei manchen ist es alles zusammen. Aber Gott wirkt in unserem Leben. Und das Interessante dabei ist, dass bei jedem Einzelnen von uns irgendwann mal es auch einen Menschen gab, der uns von Jesus erzählt hat. Ja, der bereit war, seinen Mund aufzumachen und uns die gute Nachricht zu verkünden. Wie gesagt, ich habe es ja schon öfter erwähnt, bei mir war es ein junger Mann namens Albert. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch du sofort einen Namen nennen könntest von jemandem, der dir von Jesus erzählt hat. Eine Begegnung, die unser Leben total verändern kann. Ich finde es auch total inspirierend zu sehen, wie viele von uns irgendwann mal von irgendjemandem angesprochen wurden, ja, den sie wahrscheinlich gar nicht vorher kannten oder kaum kannten. Steh doch mal kurz auf, wenn du irgendwann mal in deinem Leben von jemandem angesprochen wurdest, den du vorher nicht kanntest, der dir von Jesus erzählt hat. Steh doch mal bitte kurz auf. Ist das nicht inspirierend, wie viele von uns mal von jemandem angesprochen wurden? Ja, ihr könnt euch wieder setzen. Aber ich bin mal wieder erstaunt, wie viele von uns angesprochen wurden. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass man Menschen anspricht, dass man von Jesus erzählt. Also eine Begegnung mit einem Menschen kann unser Leben total verändern. So wird man Christ. Menschen erzählen anderen Menschen von Jesus. Ja, Menschen, die bereit sind, von Jesus zu erzählen, tun das. Und wie gesagt, Gott bereitet uns vor. Und er sendet dann genau zum richtigen Zeitpunkt uns Freudenboten über den Weg, die uns von Jesus erzählen. Wir müssen dann nur durch diese offene Tür eintreten. Und das Wunderbare ist, dass wir nun zwischen Gott und den Menschen vermitteln dürfen. Ja, das ist eigentlich ein Wunder, dass Gott uns auch in diesem ganzen Plan benutzen möchte. Ja, das ist total ermutigend, dass wir auch eine ganz wichtige Rolle in all dem spielen dürfen. Ich weiß noch, wie ich damals nach meiner Bekehrung verstanden hatte, ich darf jetzt Menschenfischer sein? Ich soll das machen? Genauso wie die frühen Christen vor 2000 Jahren? Wow, was für eine Verantwortung. Frag dich doch mal, was für ein Mensch du geworden wärst, wenn du nie Christ geworden wärst. Stell dir mal vor, du könntest jetzt einen Film sehen, der dir dein Leben zeigt, wie es jetzt aussehen würde, wenn du nie Christ geworden wärst. Ich würde diesen Film überhaupt nicht anschauen wollen. Ich glaube, ich hätte echt Angst vor diesem Film. Das wäre sicher sehr traurig und auch entmutigend. Ich wäre sicher ein total einsamer, frustrierter, ja, negativer Mensch geworden. Vielleicht wäre ich auch alkoholabhängig oder drogenabhängig geworden. Ja, wie so viele Menschen in dieser Welt, die all ihren Schmerz einfach nur betäuben wollen. Deshalb bin ich so dankbar, dass ich Christ geworden bin. Die frühen Christen haben ihr Leben nicht mit Alkoholismus oder Materialismus oder mit irgendwelchen anderen Sünden ruiniert, wie es die Heiden oft taten. Sie hatten ein zielgerichtetes, erfülltes und heiliges Leben. Die Männer sahen die Frauen wie ihre Schwestern an oder wie ihre Mütter oder wie ihre Töchter. Sie versuchten, ihre Frauen, wenn, dann in Heiligkeit und Ehrerbietung zu gewinnen und nicht in gieriger Lust wie die Heiden um sie herum. Wenn du heilig und rechtschaffen lebst, dann wirst du auch die Früchte von so einem Leben genießen können. Dann realisierst du, wie sehr Gott in allem Recht hat, was er sagt. Gott hat uns die Gebote gegeben, weil sie gut für uns sind. Christen hatten zum Beispiel auch eine viel größere Wertschätzung für Kinder. Auch für ihre Töchter beispielsweise. Frauen und Töchter im Römischen Reich wurden oft verachtet oder gering geschätzt. Nicht so bei den Christen. Christen nahmen sogar Kinder auf, die verstoßen wurden und adoptierten sie und liebten sie wie ihre eigenen Kinder. Und das war so besonders und das stach heraus. Auch die Frauen fühlten sich viel sicherer unter Christen, weil sie nicht zu befürchten hatten, dass jemand sie vergewaltigt oder gewalttätig mit ihnen ist. Deshalb gab es auch so viele Frauen unter den Christen. Und dieser hohe moralische Maßstab war für viele Menschen sehr anziehend. Ich bin ja im Juni 1999 Christ geworden. Bei mir ging es auch alles sehr schnell. Und ich war dann total begeistert. Und ich wollte dann die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Aber ich wusste nicht genau, wie. Und wir hatten, unser Gemeindeleiter damals, Dean Farmer, hat dann uns junge Christen alle zu sich eingeladen, hat uns über mehrere Tage so ein Programm gemacht, wo er mit uns durch verschiedene Themen in der Bibel gegangen ist und uns beigebracht hat, wie wir unseren Freunden helfen können, Christen zu werden. Wow, ich war so begeistert. Nun wusste ich, wie es geht. Ich bin dann, weiß nicht, am nächsten Tag oder übernächsten Tag bei mir in Kreuzbergpark in Schöneberg beten gegangen, mit einem Bruder zusammen. Und ich erinnere mich, ich habe wirklich Gott angefleht, dass er mir jemanden über den Weg schickt, dem ich helfen kann, Christ zu werden. Am nächsten Tag klingelt ein Freund von mir an meiner Haustür. Arne ist sein Name. Und Arne wusste, wir hatten ungefähr ein halbes Jahr vorher noch zusammen in derselben Fußballmannschaft gespielt und ich hatte ein gutes Verhältnis mit ihm und ich habe ihm auch erzählt, dass ich so an Gott glaube und so und auch manchmal in der Bibel lese. Naja, auf jeden Fall kam er dann in meine Wohnung rein und ich habe ihn gefragt, Arne, erinnerst du dich noch, worüber ich zuletzt mit dir geredet habe? Und er so, ja, du hast mal über Gott geredet. Ich so, ja, und ich würde gerne heute weitermachen. Und er sagte, okay. Und ich habe ihn zugetextet. Ich habe ihn wirklich zugetextet, also voller Begeisterung. Und Arne hat sich das alles angehört, hatte auch die ein oder andere Frage und ich konnte ihm seine Fragen beantworten. Ungefähr 2 Wochen später, 2,5 Wochen später, ist er dann auch Christ geworden, hat sich taufen lassen. Ja, da vorne sitzt er auch und das war auf jeden Fall eine sehr schöne Erinnerung. Als Christen sollen wir allezeit bereit sein, den Menschen antworten zu können. Im 1. Petrus 3, 15 und 16 schrieb der Apostel Petrus Folgendes zum Thema Bereitschaft. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Also wir sehen hier wieder, wie wichtig diese innere Bereitschaft ist, auch den Menschen ihre Fragen zu beantworten. Das heißt, du bist total froh über jede Gelegenheit, die sich dir bietet, um Menschen von Jesus zu erzählen. Dir ist es überhaupt nicht unangenehm. Im Gegenteil, du freust dich über jede Gelegenheit. Du möchtest denn den Menschen helfen. Und dir ist auch total bewusst, wie wichtig dein Vorbild ist. Du hast auch Vorbildsfunktion, wie es Petrus hier ausführt. Und diese Haltung hatten die frühen Christen. Sie wollten jedem Menschen helfen, zu Gott zu kommen. Im Jahr 250 nach Christus waren 2% der Bevölkerung im gesamten Römischen Reich Christen. In Rom sollen zu der Zeit ungefähr 30.000 Christen gelebt haben. Im Jahr 300 nach Christus, also nochmal 50 Jahre später, waren es schon 10% der Bevölkerung, die sich Christen nannten. Und dann nochmal 50 Jahre später, im Jahr 350 nach Christus, sollen sich im gesamten Römischen Reich 56% der Menschen Christen genannt haben. Und einen großen Einfluss auf diese gesamte Entwicklung hat natürlich auch die Herrschaft des Kaisers Konstantin, der sich selber zum Christentum bekannt haben soll. Auch interessant, mal die Geschichte zu lesen. Er soll eine Vision gehabt haben und ein Kreuz gesehen haben. Konstantin war von 306 bis 337 nach Christus römischer Kaiser. Und er stellte die Weichen dafür, dass das Christentum nun zur offiziellen römischen Staatsreligion wurde. Und dadurch hatten die Christen zum Beispiel keine Verfolgung mehr zu befürchten. Im Gegenteil, es war nun sogar vorteilhaft, Christ zu werden. Konstantin sorgte zum Beispiel dafür, dass erste Kirchen gebaut wurden. Zum Beispiel die berühmte Hagia Sophia Kirche in Istanbul. Heute, oder damals hieß Istanbul Konstantinopel und war nun das neue mächtige, oder war nun die neue mächtige Hauptstadt des gesamten Römischen Reiches unter Konstantin. Es ist alles total spannend, aber mein erster Punkt ist klar. Wir sollen bereit sein, für die gute Nachricht von Jesus einzutreten. Und du kannst dich bei allen meinen 3 Punkten immer auch fragen, bin ich wirklich bereit? Das Beispiel mit Arne hat mir gezeigt, wenn ich bereit bin, dann wird mir natürlich auch Gott jemanden über den Weg schicken, dem ich helfen kann, Christ zu werden. Es gibt auch kaum etwas Schöneres, ehrlich gesagt, um jemandem zu helfen. Ja, wenn man jemandem hilft, Christ zu werden, und dann beobachtet, wie Gott denjenigen verändert, wie derjenige sich wirklich durch die Schrift von Gott auch verändern lässt. Das ist immer eine ganz, ganz besondere Erfahrung, das zu beobachten. Ich weiß, dass ich in den letzten 24 Jahren nicht immer bereit war. Aber ich möchte bereit sein. Ich möchte nicht immer auf mein Leben zurückschauen und denken, warum hast du eigentlich so viel Zeit mit sinnlosen Dingen verschwendet, statt einfach Menschen zu helfen? Im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16, schrieb Paulus: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Paulus schämte sich nicht für die Botschaft, weil er genau wusste, welche Kraft in dieser Botschaft steckt. Und dieser Kraft müssen auch wir nun vertrauen. Es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist Gottes Kraft, die Menschen total verändern kann und sogar retten kann. Das Evangelium hat die Kraft, alle Menschen zu erreichen, auch alle Kulturen, nicht nur die jüdische Kultur damals. Die Botschaft von Jesus überwindet alle Grenzen, die es gibt. Alle sprachlichen Grenzen, alle sozialen Grenzen, alle kulturellen Grenzen, auch alle ethnischen Grenzen. Sie ist so mächtig, dass es für sie gar keine Grenzen gibt. Und das wusste natürlich Paulus. Auch er war ja ein von Jesus persönlich berufener Missionar. Und auch er hatte diesen Auftrag, denselben Auftrag, den auch die Apostel vor ihm schon erhalten hatten. Auch wir alle kennen diesen Auftrag sehr gut aus Matthäus 28, Vers 19 und 20. Lass uns nochmal lesen, was Jesus dazu seinen Jüngern gesagt hat. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und das ist, was die Apostel dann auch wirklich getan haben. Sie brachten das Evangelium in die ganze damals bekannte Welt. Nach Asien, nach Europa, sogar nach Afrika. Und sie ließen sogar größtenteils ihr Leben dafür. Und dieses Gebot gilt genauso auch für uns heute als Gemeinde. Wo immer wir sind, sollen wir Menschen zu Jüngern machen und sie taufen. Und wir sollen sie auch lehren zu befolgen, was Jesus gesagt hat. Und das ist der schwierigste Teil. Weil dieser Prozess über viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte dauert und wir alle trotz unserer Bekehrung immer noch unsere sündhafte Natur in uns haben. Die Taufe ist nur der Anfang. Danach sollen wir alle aufeinander aufpassen. Und was kann uns da mehr helfen als Glaubensgeschwister, die uns immer wieder liebevoll daran erinnern, was richtig ist und was Gott uns durch Jesus geboten hat? Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir Bibelstellen wie diese hier, Matthäus 28, nicht einfach nur isoliert lesen, sondern das ganze Matthäus-Evangelium lesen. In den Kapiteln 5 bis 7 in der Bergpredigt lesen wir, wie wir Christen überhaupt leben sollen. Total wichtig. Im Kapitel 11 sehen wir, wie Jesus uns verspricht, dass seine Last leicht ist und dass wir von ihm lernen sollen, weil er vom Herzen demütig und sanftmütig ist. Im Kapitel 22 erklärt uns Jesus, wie wichtig dieses größte Gebot der Liebe ist und dass die Liebe uns motivieren soll und nichts anderes. In Matthäus 25 sehen wir, wie wichtig es für Gott ist, dass wir uns um die Armen und Bedürftigen kümmern sollen. Das ist, wofür die frühen Christen total bekannt waren. Und in den Kapiteln 27 und 28 sehen wir die Kraft, die im Kreuz liegt und auch in der Auferstehung. Das alles sollen wir vor Augen haben. Die Bekehrung eines Menschen ist ja, wie gesagt, nur der Anfang. Danach beginnt das Abenteuer der Nachfolge mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Es gibt Zeiten, da fühlt man sich total stark und möchte am liebsten der ganzen Welt von Jesus erzählen. Und es gibt auch Zeiten, da möchte man niemanden sehen und zieht sich total zurück und ist nur noch mit sich selbst beschäftigt und alles ist dann nur noch zu viel. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Mein zweiter Punkt ist, sei bereit, die Schwachen zu stärken. Mein erster Punkt war ein bisschen länger, die nächsten beiden Punkte werden etwas kürzer sein. Aber sei bereit, die Schwachen zu stärken. Im Hesekiel 34 lesen wir, wie Gott mit den führenden Männern Israel hart ins Gericht gegangen ist. Im Vers 4 sagte Gott durch die Propheten Folgendes: Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt. Und was krank war, habt ihr nicht geheilt. Und was gebrochen war, habt ihr nicht verbunden. Und was versprengt war, habt ihr nicht zurückgeholt. Und was verloren gegangen war, habt ihr nicht gesucht. Also wir sehen hier einfach Gottes Frustration über die Hirten Israels, über ihre große Gleichgültigkeit. Sie waren keine guten Hirten gewesen. Die Schwachen wurden alleingelassen. Und die, die verloren gegangen waren, wurden nicht gesucht. Und dann in den Versen 15 und 16 sagte Gott Folgendes. Ich will selber für meine Herde sorgen und sie zu ihren Ruheplätzen führen. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Ich will die Verlorengegangenen suchen und die Versprengten zurückbringen. Ich will mich um die Verletzten und Kranken kümmern und die Fetten und Starken in Schranken halten. Ich bin ihr Hirte und sorge für sie, wie es recht ist. Gott hat die Sache dann selber in die Hand genommen. Und er ist vor 2000 Jahren als Mensch in Jesus auf diese Erde gekommen, als ein guter Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Und seinem Beispiel sollen wir Christen nun folgen. Wer von uns war schon mal schwach im Glauben? Wer von uns hat sich schon mal schwach gefühlt? Okay, also wir wissen, wie es ist, schwach zu sein, oder? Wem von uns wurde schon mal geholfen, als er schwach im Glauben war? Durch andere? Auch das haben wir schon erfahren. Wir kennen also beide Seiten und dementsprechend können wir uns auch gut in die hineinversetzen, denen es auch mal so geht. Und wir können ihnen helfen. Wir können sie verstehen. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 14 schreibt Paulus, weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen, habt mit allen Geduld, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt, bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Also als erstes betont hier Paulus, wie wichtig es ist, die Unordentlichen zurechtzuweisen. Und manchmal im Leben brauchen wir es, zurechtgewiesen zu werden. Und manchmal brauchen es auch andere von uns, gerechtgewiesen zu werden. Ich war neulich im Kino und da gab es eine Filmszene, der eine zum anderen gesagt hat, Freundschaft bedeutet wenig, wenn sie nur bequem ist. Und ich dachte so, ja, da ist was dran. Und habe den Spruch auch gleich aufgeschrieben. Aber ich bin froh, dass es über all die Jahre auch immer Freunde in meinem Leben gab, die mir geholfen haben zu erkennen, was richtig ist. Auch wenn es manchmal unbequem war. Dann führt Paulus weiter aus, dass wir alle ermutigen sollen, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Und auch das kann ich gut nachvollziehen. Gerade so in den ersten Jahren als Christ hat es mir an Selbstvertrauen gefehlt. Ich hatte einfach vorher in meinem Leben zu viele krasse Fehler gemacht, die auch totale krasse Konsequenzen nach sich gezogen haben. Und das alles hat mich sehr verunsichert. Außerdem hatte ich auch keine vorbildliche Vaterfigur. Mein Vater war überhaupt nicht präsent in meinem Leben. Wir hatten eigentlich so gut wie gar keine Beziehung. Und das war natürlich auch nicht gut. Wir Eltern, also einige von uns Eltern gehen ja gerade durch das Good Enough Parenting Programm. Und da lernen wir, wie wichtig diese Eltern-Kind-Beziehungen sind. Auch was das Selbstvertrauen für die Kinder betrifft. Also ich kann gut nachvollziehen, dass wir auch diejenigen ermutigen sollen, denen es an Selbstvertrauen fehlt manchmal. Eine Sache, die uns ganz schön schwer fallen kann, obwohl sie so wichtig ist. Und auch hier bin ich dankbar für alle Geschwister in meinem Leben, die über all die Jahre für mich da waren. Vielleicht wäre ich sogar heute gar nicht hier, wenn sie nicht gewesen wären. Manchmal braucht man einfach ein freundliches Wort der Ermutigung. Also ich brauche es auf jeden Fall. Und dann führt Paulus weiter aus, dass wir den Schwachen helfen sollen, ja, dass wir sogar uns mit allen Kräften bemühen sollen, unseren Geschwistern und allen Menschen Gutes zu tun. Auch das war ein ganz wesentlicher Grund dafür, warum sich der christliche Glaube so sehr verbreiten konnte. Wir Christen sollen die gute Nachricht nicht nur mit unseren Worten weitergeben, sondern mit unseren Taten. Unser ganzes Leben soll diese Botschaft verkünden. Weil Menschen beobachten uns. Sie schauen auf unser Leben. Und wir sollen Vorbilder, ja, wir sollen sogar Lichter sein, wie Jesus gelehrt hat. Der griechische Arzt und Philosoph Claudius Galenus, der von 129 bis 200 nach Christus gelebt hat, hat mal Folgendes über die damals lebenden Christen geschrieben. Zu ihnen gehören nicht nur Männer, sondern auch Frauen, die ihr ganzes Leben lang auf das Zusammenleben mit Männern verzichten. Es sind Menschen, die es durch Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung in Fragen des Essens und Trinkens durch ihr eifriges Streben nach Gerechtigkeit erreicht haben, eine Haltung zu haben, die der echten Philosophie in nichts nachsteht. Galenus hatte beobachtet, dass die unverheirateten Christen nicht so freizügig und unmoralisch lebten wie die Menschen in der Welt. dass sie auch nicht so aßen und tranken wie die Heiden, sondern dass sie diszipliniert waren und dass sie einen ganz besonderen Gerechtigkeitssinn hatten. Sie kümmerten sich umeinander. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Christen oft auch viel gesünder und länger lebten, es sei denn, sie wurden hingerichtet. Und sie kümmerten sich auch um andere, um die bedürftigen Menschen um sie herum. Und das war sehr besonders und das stach auch heraus. Und manchmal hat es auch einfach nur gereicht, eine Mahlzeit bereitzustellen. Und das hat einen großen Unterschied gemacht. Und wann immer es zum Beispiel Naturkatastrophen gab oder Aufstände oder Hungersnöte oder auch kriegerische Auseinandersetzungen, waren Christen zur Stelle, um zu helfen. Und ich muss hier an dieser Stelle auch an Hope Worldwide gerade denken, weil Hope das auch tut. Und wir alle sind Hope. Ne? Gerade im letzten Jahr habe ich auch gesehen, wie viele von uns wirklich bereit waren, unsere ukrainischen Geschwister aufzunehmen. Und das war sehr, sehr besonders. Ich bin auch total stolz auf Justine, was sie da im Hope Center macht. Sie erzählt mir immer wieder, wie neue Gäste kommen und total begeistert sind und noch weitere Gäste mitbringen. Also sie braucht gar keine Werbung machen. Die Menschen kommen einfach, weil sie einen Ort sehen, wo es einfach Zuwendung gibt, wo es Hilfe gibt. Und natürlich möchte ich an dieser Stelle auch jedem Einzelnen von euch danken für die jahrelangen treuen Spenden, die ihr gegeben habt, ohne die die Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Wusstest du, dass die ersten Krankenhäuser ursprünglich von Christen gegründet wurden? Die Geschichte von Krankenhäusern begann im 4. Jahrhundert mit dem Bischof Basilus dem Großen, einer herausragenden Persönlichkeit des spätantiken Christentums. Er sorgte dafür, dass einzelne Häuser errichtet wurden, in denen Reisende und Arme und Kranke, ja auch Kinder, Pflege bekamen und gepflegt wurden. Entsprechend dem christlichen Gebot der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe. Ich denke, es ist auch kein Zufall, dass wir in Krankenhäusern überall dieses Symbol des Roten Kreuzes sehen, auch wenn es offiziell ein neutrales Symbol ist. Wusstest du, dass die Ursprünge europäischer Universitäten in Klosterschulen lagen, in denen ab dem 6. Jahrhundert Mönche und Nonnen Unterricht gaben? Die ersten Universitäten im Mittelalter schlossen sich häufig an Kloster- und Domschulen an, ja, so dass im 8. und 9. Jahrhundert immer mehr Universitäten entstehen konnten. So entstanden beispielsweise die ersten Universitäten in Paris und in St. Gallen und in Fulda in Deutschland. Zwei Universitäten, die Ende des 11. Jahrhunderts gegründet wurden und bis heute noch tätig sind, sind zum Beispiel die in Bologna in Italien und in Oxford in England. Wusstest du, dass die berühmte Cambridge-Universität, die im Jahr 1209 gegründet wurde, über ihrem Eingangstor den zweiten Vers des 111. Psalms zu stehen hat? Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Wusstest du, dass Gefängnisse ursprünglich gebaut wurden, damit der straffällig gewordene Mensch sich mit Gott und seiner Straftat auseinandersetzt und zur Buße findet und auch die entsprechende Zeit dafür bekommt? Das hat mir mal unser alter Anstaltsleiter erklärt und ich fand das sehr inspirierend. Und ich könnte jetzt noch weitermachen und von Hilfsorganisationen erzählen, die fast alle ausnahmslos christliche Wurzeln haben. Aber der Punkt ist klar, Christen hatten über all die Jahrhunderte immer auch die Bereitschaft, die Schwachen zu stärken. Die Gemeinde in Rom soll um das Jahr 250 nach Christus regelmäßig für 1500 bedürftige Menschen gesorgt haben. Für Arme, für Kranke, für Witwen, für Kinder. Und das alles hat dazu beigetragen, dass das Christentum zur offiziellen Staatsreligion der Römer wurde. Zu den Christen in Galatien schrieb Paulus im Kapitel 6, Vers 10. Solange wir also noch die Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Paulus erinnerte die Christen in Galatien daran, dass sie allen Menschen Gutes tun sollten, zuallermeist aber den Glaubensgenossen. Und das soll auch unser Herz sein. Unsere Glaubensgeschwister haben Priorität. Manchmal habe ich den Eindruck, dass bei einigen von uns die Menschen in der Welt zuerst kommen und dann die Glaubensgeschwister, also genau verkehrt herum. Aber auch wir haben viele Bedürftige unter uns. Auch wir haben ältere Geschwister, die Hilfe brauchen. Wir haben kranke Geschwister. Wir haben Witwen. Wir haben Familien, Kinder, Jugendliche, die alle Hilfe brauchen. Auch wir haben Geschwister, die die Gemeinde verlassen haben und wieder zurückkommen und unsere Hilfe brauchen. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Mein dritter Punkt ist, sei bereit, die vom Weg Abgekommenen wieder zurückzubringen. Wir lesen dazu im Jakobus 5, Verse 19 bis 20. Meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesen Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Jeder Christ kann mal vom rechten Weg abkommen und auf richtig gefährliche Wege geraten. Das muss auch keine Absicht sein, das muss nicht mit Absicht passieren, aber es kann jedem passieren. Und dann ist es so wichtig, dass es jemanden gibt, der dir hilft, wieder zurückzukommen, auf den rechten Weg. Und in den meisten Fällen, die ich im Laufe der Jahre erlebt habe, war es auch tatsächlich so, dass diejenigen sich von der Wahrheit abgewendet haben. Somit ist das sich von der Wahrheit abwenden, glaube ich, ein ganz gutes Bild, das hier der Jakobus verwendet. Da steckt auf jeden Fall Wahrheit drin. Ich habe euch ja von Arne erzählt. Arne hat sich vor einigen Jahren auch abgewendet und hat die Gemeinde verlassen. Und für mich persönlich war es nicht einfach, weil wir so gute Freunde waren und ich ihm auch geholfen habe, Christ zu werden. Und ich habe dann auch versucht, ihm zu helfen, aber es war schwierig. Ich konnte ihm nicht so richtig helfen. Und er hatte bestimmte Herausforderungen. Und er hat auch ein paar unglückliche Entscheidungen aus meiner Sicht getroffen und dann die Gemeinde verlassen. Ich weiß aber, dass Arne über all die Jahre weiterhin sehr eng mit Ulf verbunden war und sie in einer WG gewohnt hatten. Und Arne ist dann im letzten Jahr nach Halle gezogen und hat geheiratet. Und er arbeitet auch dort als Lehrer an einer Grundschule. Und unser Kontakt ist auch nie so richtig abgerissen. Also wir haben immer so den Kontakt gewahrt. Und seit einigen Monaten kommt Arne auch wieder zum Gottesdienst. Und da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Also habe ich Arne vor 2 Monaten einfach mal direkt gefragt, ob er bereit wäre, mit mir die Vergangenheit nochmal aufzuarbeiten. Ja, ob wir uns einfach regelmäßig treffen wollen und ich ihm auch dabei helfen kann, wieder Anschluss hier in der Gemeinde zu finden. Ja, und wir auch gemeinsam über Themen nochmal in der Bibel lesen können und das alles nochmal richtig aufarbeiten können, sodass wir einen gesunden Prozess durchlaufen können. Und Arne hat Ja gesagt. Und so haben wir uns jetzt die letzten 8, 9 Wochen jede Woche getroffen, online, weil er ja noch immer pendelt und unter der Woche in Halle ist, und haben alles besprochen. Und es war ein sehr, aus meiner Sicht, ein sehr reflektierter und gesunder Austausch, ein sehr ausgewogener Prozess, bei dem auch Andreas dabei war und auch Karl zum Teil und letzte Woche auch Basti. Und die gute Nachricht ist, dass Arne sich entschieden hat, wieder zurückzukommen und Mitglied in unserer Gemeinde zu sein. Und das finde ich sehr, sehr inspirierend. Und er wird jetzt selber auch ein paar Worte an euch richten.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Gelegenheit, dass ich jetzt auch ein paar Worte an euch richten darf. Jan hat von Gottes Wirken geredet in seiner Predigt. Und tatsächlich, Gottes gutes Wirken hat mein Leben damals als Teenager 1999 total verändert und in eine positive Richtung gebracht. Leider war es so, wie auch Jan meinte, dass Probleme aufkamen und Schwierigkeiten, mit denen ich damals leider nicht so fertig geworden bin und den göttlichen Umgang nicht so damit gehabt habe, wie es eigentlich wünschenswert gewesen ist und wie es auch Gott möchte. Aber ich will euch von Gottes Treue erzählen und davon, dass Gott jemanden nicht aufgibt. Und ein Vers, einer unter vielen, die ich damals auch kennengelernt habe, war, dass Gott sein gutes Werk, was er in uns beginnt, zu Ende führen wird. Und das habe ich in all den Jahren gesehen und dass Gott treu ist, auch wenn wir selbst untreu sind und dass er sich um uns kümmert und uns nicht alleine lässt, uns nicht vergisst. Und eine ganz für mich wunderbare Manifestation von Gottes Treue in menschlicher Form ist Ulf, der immer an meiner Seite war, und du hattest es nicht einfach. In vielen Situationen, hätten wahrscheinlich andere gesagt, nee, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Aber Gott hat mir gezeigt durch dich, wie treu er ist und dass seine Entscheidung für uns viel stärker ist als unsere Entscheidung für ihn. Und ja, wie Jan erzählt hat, sind vor einigen Monaten er, Karl und Andreas in Studien auf mich zugekommen. Und in diesen Studien ist mir eine Menge klar geworden. Und über Gott, über seine Liebe zu mir, die weiterhin besteht, aber auch über mich selbst, also eine Selbsterkenntnis. Und dies zum Beispiel, dass ich auch damals, als die Schwierigkeiten in meinem Leben war, die Tendenz habe, vor Schwierigkeiten und Problemen zu flüchten. Und wir haben in dem Zusammenhang die Erzählung von Petrus gelesen, wo er Jesus verleugnete. Und als es schwer war, als Probleme für ihn nicht mehr händelbar waren, hat er Jesus verleugnet und ist geflüchtet. Er hatte Angst, was in der Situation auch menschlich und verständlich war, und hat Jesus verleugnet. Und wir haben darüber gelesen, dass Jesus Petrus die Chance gegeben hat, wieder zurück zu ihm zu kommen, die Beziehung wieder herzustellen. Und als er ihn gefragt hat, liebst du mich? Und genau das möchte ich auch tun. Ich möchte auf dem Weg der Wiederherstellung, mich auf dem Weg der Wiederherstellung in die Beziehung mit Gott und auch mit euch als Gemeinde begeben. Und ich bin sehr dankbar für viele, viele Geschwister von euch, die mir geholfen haben. Gott sei dir.
Ist das nicht ermutigend? Am Freitag wird er auch bei der Andacht dabei sein und ihr könnt gerne auf ihn zugehen. Ja, einfach, wenn ihr Gespräche, wenn ihr was noch zu klären habt oder was auch immer da ist, er wird sich auf jeden Fall sehr freuen. Als ich damals bereit war, mich taufen zu lassen, wie gesagt, bei mir ging es alles sehr schnell, hat mich der Albert gefragt, und, was ist so dein Taufvers? Und ich so, Taufvers? Ich hatte keinen Taufvers. Oder Bibelstelle oder was auch immer. Und hat er gesagt, okay, ich habe hier was gelesen, das würde ich dir gerne vorlesen. Und diese Stelle hat mir sehr gut gefallen und die habe ich dann zu meiner Taufstelle gemacht. Die steht im Lukas 15, Vers 3 bis 7. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe dieses Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Dieses Gleichnis zeigt uns einfach Gottes Herz, ja, in Bezug auf die verlorenen Schafe. Wir alle waren mal ein verlorenes Schaf. Und Gott ist uns hinterhergelaufen und hat uns zu sich gerufen. Und nachdem der gute Hirte dieses verlorene Schaf gefunden hat, was macht er? Er spricht zu seinen Freunden, freut euch mit mir, das verlorene Schaf wurde wiedergefunden. Und genauso können auch wir uns jetzt freuen, dass Arne wieder da ist. Und wenn du jemand bist, der vor einigen Jahren die Gemeinde verlassen hat und seit einiger Zeit wieder zurückkommt, dann nimm dir an Arne ein Beispiel. Er war bereit, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Er war offen, er war demütig und auch total reflektiert, und er war bereit, sich helfen zu lassen. Und das kannst auch du tun. Oder vielleicht geht es dir wie mir und du siehst jemanden, der seit einer Weile wieder zurückkommt, der den Weg verlassen hatte und nun wieder da ist schon seit einer Weile. Dann imitiere Gottes Herz und strecke deine Hand aus und geh auf denjenigen zu und frag, ob du helfen kannst, ja, was immer du tun kannst. Wenn wir alle bereit sind, für Jesus einzutreten, die Schwachen zu stärken, und die vom Weg Abgekommenen zurückzubringen, dann werden auch wir als Gemeinde immer weiter wachsen, so wie die Gemeinde in den ersten Jahrhunderten gewachsen ist. Und dann werden auch wir viele Wunder sehen. Gott sei die Ehre. Amen.